Kantinengespräche mit
Abaxa Feierat
und Julischka Eichel.
Leuchterstellwerk besetzen, die Galerie besetzen, bitte. Requisite für die Tische, Stühle und Koffer. Requisite bitte für die Tische, Stühle und Koffer.
Herzlich willkommen zu Kantinengespräche mit
Julischka Eichel
und Abaxa Feierat. Unser Gast heute ist unser wunderbarer Kollege Alexej Lochmann. Und hallo, Alexej.
Hi.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist.
Ja, voll schön.
Du bist auch hier am Theater, wie wir beide, seit der letzten Spielzeit. Und wir beide, wir haben uns noch nicht auf der Bühne kennengelernt. Aber mit Julischka hast du schon, ich glaube...
Zweimal haben wir zusammen.
Zweimal.
Ne? Weltall Erde Mensch und jetzt vertikale Wale.
Und Bluesgeist.
Ja, ihr habt auch noch Bluesgeist.
Auch, dreimal schon.
Genau. Wir sind uns noch gar nicht richtig begegnet in der Arbeit in dieser Spielzeit. Und dann hat sich's aber ergeben, und das war so ein bisschen der Anlass auch, dass ich dachte, wir müssen unbedingt in diesem Podcast miteinander sprechen, dass ich ja im Sommer auf dem Internationalen Literaturfestival in Heidelberg gelesen habe. Und zwar aus Der Preis unserer Freiheit, genau, von Juri Andruchowitsch, jetzt musste ich nochmal gucken, ob ich es genau richtig auch sage, von Juri Andruchowitsch, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen?
Ja.
Und ich mache das immer so, wenn ich Texte habe, wo viele Wörter mit einer anderen Aussprache drin vorkommen, dass ich schaue, wen habe ich in meinem Bekanntenkreis, der irgendwie diese Sprache kann, und lass mir dann so Sprachnachrichten schicken. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass du eben aus der Ukraine oder ukrainische Wurzeln auch hast. Mhm. Ist richtig, ne?
Ja,
und deswegen,
also es ist kompliziert.
Ja, es ist kompliziert. Das erzählst du uns dann gleich. Und dann habe ich dich angerufen, beziehungsweise habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Und habe dich gefragt, ob du mir eben diese Namen aussprechen könntest. Und darüber hat sich dann ein Dialog zwischen uns beiden entsponnen. Mhm. Über, ich weiß nicht, gefühlt irgendwie so 20, 30 Nachrichten, der uns beide, glaube ich, berührt hat dann im Ende des Tages. Weil ich dann einfach plötzlich so ganz viel von dir erfahren habe. Und dachte, das ist alles wahnsinnig interessant und ich würde irgendwie so gern mehr darüber wissen. Und damit die Zuschauer sich das so einem ZuhörerInnen sich ein bisschen vorstellen können, spiele ich mal die eine Nachricht jetzt vor, nämlich die allererste, was du mir da geantwortet hast.
Es ist aber so, ukrainisch ist eine Sprache, die war viel verboten lange, und dann, als sozusagen dieses Verbot aufgehoben wurde, gab es eigentlich nicht mehr so richtig eine Infrastruktur dafür, weil halt auf den Unis, in den Schulen überall so Russisch gesprochen wurde. Das heißt, sie ist sehr unreguliert. Die haben erst sozusagen 91 wieder so zu so einem Nation-Building-Prozess zurückfinden können sind da ja noch mittendrin. Und weil das halt eben auch so ein multiethnischer Staat ist, macht es halt eben auch so saukompliziert, da Narrative zu finden, in denen irgendwie alle Platz haben. Und das macht diese Frage der Sprache halt so wahnsinnig emotional für die Leute, weil die sozusagen in diesem Nicht-Anerkennen ihrer eigenen Kultur, was halt eben für sie passiert, wenn immer noch, obwohl die Sowjetunion ja eigentlich vorbei ist, diese russifizierten Schreibweisen verwendet werden. Und da ist Deutschland tatsächlich ganz schön nachzügler im europäischen Vergleich. weiß nicht, warum wir da irgendwie so drauf beharren. Genau. Und da glaube ich, halt einfach sind diese Lautverschiebungen ganz wichtig. Ne? Also dieses Russische, was Kiew ist, und das Ukrainische, was Kiew ist. Da musst du aber schon gar nicht drauf achten, wie das I oder so. Also von dir erwartet niemand, dass du I und Il unterscheiden kannst. Es ist nur wichtig, dass es kein E ist sozusagen, weil das ist das, was ganz oft im Russischen stattfindet, also das, oder das Russische. Im Russischen ist es ein E und das Wort verschiebt sich ins Ukrainische und es wird ein I oder ein O. Genau.
Darauf folgten dann eben noch ziemlich viele Nachrichten zwischen uns und ich habe das, was du da beschrieben hast mit der Sprache zum Beispiel vorher, noch gar nicht gehört. So, ja. Das war mir völlig neu.
Mich ist auch neu. Ich habe das gestern zum ersten Mal angehört.
Hm. Ja, das ist
verrückt.
Da sprechen wir gleich ganz in Ruhe drüber. Jetzt wollen wir dich einmal noch vorstellen. Das machen wir so, dass wir unsere SpielerInnen in diesem Podcast stellen wir damit vor mit dem, was auf der Homepage vom Deutschen Theater steht.
Also, ich fange an. Alexej Lochmann, geboren in... Alex, musst du mir helfen.
Kragandy.
Im heutigen Kasachstan, studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. In der Spielzeit 2015-16 war er Mitglied des Schauspielstudios im Schauspiel Frankfurt. Mit der Inszenierung von Fräulein Julie wurde Lochmann beim Festival Radikal Jung mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet. Von der Saison 2016 bis 2020 gehörte Alexej Lochmann zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses. Seit 2020 ist er fest am Schauspielhaus Graz engagiert. Seit der Spielzeit 2023-24 ist Alexej Lochmann Mitglied im Ensemble des Deutschen Theaters Berlin. Hallo.
Hi. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Nochmal. Hallo, Alexej. Also geboren in Kasachstan.
Ja.
Das, wie kam, also genau, erzähl. Wie kam denn das?
Und wie bist du hierher gekommen? Und dann ins Theater.
Das also von also Kasachstan erzählen. Bis nach Berlin, so den Weg.
Wow.
Wie viele Stunden habt ihr Zeit?
Okay. Ja, das fängt ja wahrscheinlich erstmal mit der Frage an, wie ich überhaupt nach Kasachstan gekommen bin. Und das ist so, dass im Grunde genommen alle meine Großeltern eine andere Ethnie haben. Also meine väterlicherseits, also mein Vater ist Deutscher, man sagt Russlanddeutscher. Das ist aber, finde ich, heutzutage ein bisschen irreführender Begriff, weil er oft sozusagen so eine Gruppe subsumiert, die eigentlich super divers ist. Und es bezieht sich aber auf das Russland des Zarenreiches. Genau. Und das ist so auf der deutschen Seite. Und dabei jetzt auf der Seite meines...
Und wurde die deutsche Sprache immer weiter vererbt in den Generationen? Also wurde... Deutsch gesprochen bis zu der Generation deines Vaters?
Ja, also jetzt fängt die komplizierte Geschichte an sozusagen. Am Anfang war das so. Am Anfang sind zum Beispiel viele Mennoniten gekommen, die dann ihre Religion weiter ausleben konnten, in so abgeschlossenen Siedlungen gelebt haben. Und dann fing eigentlich schon zur Zeit des Zarenreichs so eine zunehmende auch Diskriminierung der Deutschen an, die dann in der Sowjetunion ihren Höhepunkt erreicht hat. Und zwar mit dem Angriff der Nationalsozialisten auf die Sowjetunion 1941. Das hat zum, ach, das war irgend so ein Ukas, irgend so ein, wie sagt man, Strafbefehl, Strafbefehl ist das falsche Wort, aber halt so ein Befehl, den Stalin ausgeübt hat, der nicht nur die Deutschen, also insgesamt waren es eigentlich 10 Nationalitäten, die quasi für vogelfrei erklärt wurden, als Menschen, die grundsätzlich mit den Nationalsozialisten kooperieren. Darunter gehörten auch Tschetschenen und alle möglichen Völker, die dann halt deportiert wurden und unter anderem eben auch die Deutschen. Und in der Sowjetunion gab es damals die sogenannte ASSR, also das ist die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik, in Klammern der Wolgadeutschen, wo halt eben die Deutschen, die an der Wolga angesiedelt waren, gelebt haben. Und dort war die Amtssprache auch sehr lange Deutsch. Mhm. Also man hat dort Deutsch und Russisch gesprochen. Da kommt mein Großvater her, aus einem Bezirk, der Brunnental heißt. Also das sind dann auch immer diese deutschen Namen. Das ist wahnsinnig. Also ich kann echt mal empfehlen, sich diese ASSR irgendwie auf der Karte, sieht man glaube ich auf Wikipedia so ein Bild oder so anzugucken. Das sind richtig deutsche und Schweizer Namen, mhm. die da überall halt diese deutschen Siedlungsnamen eben trugen. Und da wurde mein Großvater, ich weiß gar nicht so genau, wie alt er war, aber er war zu jung, um in die sogenannte Trutarmee einbezogen zu werden. Das war eine Arbeitsarmee hieß sie, aber es waren im Grunde genommen Zwangsarbeitslager, um da eingezogen zu werden, und kamen dann in Kommandatur, das sind also sozusagen so abgeschlossene Lager, die, wo die nicht raus durften, wurden von sowjetischen Soldaten bewacht und eben, ich glaube, allem, gerade wahrscheinlich für Männer und Frauen, ich weiß gerade gar nicht so genau, ab 16 mussten die in die Todarmee. Es kam aber auch vor, meine Großmutter, die ist Schwarzmeerdeutsche, kommt oder war, kam aus einem Gebiet, also kam aus der Ukraine, in der Nähe von Nikopol, das ist Ostukraine, auch aus so einer deutschen Siedlung, Eichengrund. die wurde zum Beispiel auch in so einer Familie gegeben, wo sie bei der Arbeit helfen musste.
Wie alt war sie da?
Ja, sowas wie 12 oder so. Mhm. Also wahnsinnig jung. Und die sind wirklich auch, man muss sich auch vorstellen, die sind deportiert worden, und also die Erzählungen davon sind wirklich, dass über Nacht halt einfach diese ganzen Soldaten kamen und quasi die Kirche in Brand gesteckt haben und irgendwie die Leute weggebracht haben. Und wahnsinnig viele sind auf dem Weg verhungert. Wird, glaube ich, immer wieder diskutiert, ob das sozusagen mit genozidaler Absicht auch passiert ist. Also, dass man in Kauf genommen hat, dass so und so viele Menschen auf dem Weg sterben. Weil Stalin eben wahnsinnig Angst vor den nationalen Minderheiten und ihren Autonomiebestrebungen hatte. Also man muss sich vorstellen, das ist halt immer diese völlig absurde Geschichte, wie das dann immer so hin und her war mit, wie geht man damit um, dass das so ein riesen Vielvölkerreich gewesen ist, dieses russische Zarenreich. Bei Lenin war es am Anfang so, dass der halt darin so eine Art Potenzial gesehen hat, die sozusagen als revolutionäre, die Autonomiebewegung als revolutionäre Mitkämpfer irgendwie mitzuhaben. Und dann ging es halt darum zu sagen, wir Bolschewiki, wir helfen euch, sozusagen eure Kultur zurückzuhalten. Dann wurde es sogar gefördert, dass ukrainisch gesprochen wurde. Und Stalin hatte damit aber ein Riesenproblem, weil er halt gesehen hat, dass daraus politische Strukturen halt herauswachsen. Und der war ja paranoid und hatte natürlich Angst, dass das sich in irgendeiner Weise gegen ihn und seine zentralistischen, diktatorischen Vorstellungen irgendwie richtet.
Und das waren deine Großeltern mütterlicher oder väterlicherseits?
Sozusagen.
Und mütterlicherseits?
Mütterlicherseits.
Von wo?
Meine Mutter, also das ist immer sehr interessant. In meiner Geburtsurkunde steht bei meinem Vater Nationalität Deutscher und bei meiner Mutter Ukrainerin. Das ist aber so, dass das sozusagen, du musst dich immer entscheiden, und in der Regel wird die Nationalität über den Vater vererbt. Und ihr Vater war Ukrainer. Ihre Mutter war Russin aus dem Ural. Und das ist auch eh mit diesen Stammbaumgeschichten so, je weiter du zurückgehst, desto diverser wird das. Also sozusagen, man findet einfach immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, weil ich glaube einfach Menschen so funktionieren, dass wir ständig irgendwie hin und her ziehen und dahin reisen, wo wir entweder selber dahin reisen, wo uns das beste Leben erwartet, oder irgendwo hingebracht werden gegen unseren Willen. So.
Und du bist dann in Kasachstan. Und wo in Kasachstan? In Almaty oder?
Nein. Kragandy. Das ist eben.
Was ich nicht aussprechen konnte gerade. Wo ist das?
Ist sehr witzig. Russisch heißt es Kraganda. Und es gibt wie so im ganzen russischsprachigen Raum ist Kraganda wie so ein Sprichwort, was man vielleicht so mit Bielefeld oder am Arsch der Heide oder so gleichsetzen könnte. Man fragt immer, gdje v Kragandje, wo in Kraganda. Und der Spruch kommt daher, dass also die Stadt ist vor allem halt dafür bekannt, dass in der Nähe von Kraganda so eine Art riesiges Gulag-artiges System, es war kein Gulag, es hieß Karlak, muss aber riesig gewesen sein, also stadtgroßes ZwangsarbeiterInnen-Lagersystem, und da war wirklich die komplette Prominenz der sowjetischen Dissidenz war da so untergebracht sozusagen. Und das war so, also der USP würde man heute sagen, der Unique Selling Point der Stadt. und wenn die zurück, also so ist die Legende. Ich glaube, das ist auch mehr ein bisschen Kolportation so. Wenn dann diese Strafgefangenen zurückkamen, dann wurden die immer gefragt, ja, wo warst du denn? Also, gdje to byl? Und dann haben sie gesagt, gdje, gdje, w Kragandje, wo, Kraganda. So, das war aber schon, also meine Eltern, die waren jetzt keine ZwangsarbeiterInnen, das ist wirklich die Generation der Großeltern. Mhm. Die sind dahin deportiert worden und ich habe so das Gefühl, wenn ich mir so die Videos meiner, weiß ich nicht, Eltern aus Kasachstan oder Fotos und deren Erzählungen so anschaue, dann war das natürlich auch kein einfaches Leben, aber es war trotzdem ja nicht dasselbe, was irgendwie meine Großeltern da durchgemacht haben. Die konnten sich halt sozusagen so eine Art Leben aufbauen. Das ist auch so, die Deutschen, die wurden nie so richtig rehabilitiert. Die sind ja richtig zu Faschisten erklärt worden. Es wurde auch gleichbedeutend verwendet. Meine Stiefmutter erzählte mal die lustige Geschichte, als sie zum ersten Mal kapiert hat, dass sie deutsche Klassenangehörige, also MitschülerInnen hatte und dann so total Panik bekommen hat, weil sie gelernt hat, dass Faschisten sind. weil viele nicht verstanden haben, lange natürlich, dass Deutschstämmige sind, weil die, wenn die Deutsch gesprochen haben, überhaupt zu Hause. Die Sprache war aber eben verboten, lange Zeit. Was aber trotzdem jetzt bei meinem Großvater zum Beispiel so war, der hat das ja in der ASSR, in der Wolgadeutschen Republik gelernt, der hat also Deutsch gesprochen und der hat das schon auch, also mein Vater hat Deutsch zu Hause so gesprochen, wie ich eigentlich Russisch zu Hause rede, als so Verkehrsmuttersprache irgendwie.
Mhm. Also man kann sich unterhalten.
Wann und warum haben sich deine Eltern entschieden, aus Kasachstan wegzugehen?
Gorbatschow kam an die Macht. Und es gab halt diese wahnsinnig rasanten politischen Veränderungen in der Sowjetunion. Die Sowjetunion ist zusammengebrochen. Es gab wirklich in fast allen postsowjetischen Ländern irgendwelche Formen von Wirtschaftskrisen. Und die Kriminalität ist halt wirklich durch die Decke gegangen. Also ein Problem, was bis heute eigentlich existiert, dass quasi Kriminelle sich wirklich große Teile der Gesellschaft zu eigen gemacht haben und sehr reich geworden sind. Und ja, man sich auch heute noch beim russischen Parlament einfach vorstellen muss, das sind Leute, die in den 90ern ganz gewöhnliche Straßenkriminelle gewesen sind, sozusagen, die da jetzt im Parlament sitzen und die dann die diese Logik natürlich, die da gelernt haben, auch durchsetzen. Und es waren Kasachstan.
Waren deine Eltern politisch?
Nö. Nee. Also, ja, natürlich ist es so, die erzählen mir sehr eindrücklich davon, wie das für sie war, als sie festgestellt haben oder gelernt haben, dass dieses Karlak halt da stand und dass da so unweit von ihnen diese ganze Gewalt natürlich stattfindet. Mhm. Natürlich die Geschichte der eigenen Großeltern, darüber wurde lange nicht gesprochen, trotzdem hat sich das natürlich irgendwie durch die Familien kolportiert. Und es war, also Kragandy selber war ja eben eine Stadt, in der unheimlich viele Nachfahren von Zwangsarbeitenden halt eben gelebt haben. Was auch so, ich habe meinen Vater öfter darüber gefragt, wie das eigentlich war, so als Deutscher in Kragandy, wurdet ihr diskriminiert, wie, also sozusagen, ihr wart doch die Faschisten. Und der hat so erzählt, ja, schon, aber in dieser Stadt gab es niemanden, der irgendwie nach offizieller sowjetischer Erzählung sozusagen stolz auf seine Vorfahren sein konnte. Das waren alles irgendwelche, wo die Großeltern zu Volksfeinden, amerikanischen Spionen, wo niemand weiß, wann sollen die jemals Amerikaner gesehen haben, mhm, und irgendwie sowas erklärt. Also so, und dadurch, dass das sozusagen eine Stadt der Gedemütigten gewesen ist, hatte jeder irgendwie so irgendwas.
Wie groß war diese Stadt? Also wie viel Einwohner
schon
hatte
viele. Ich glaube heute noch sowas wie 1 Million oder so.
Ach, etwas. Oh, wow.
Es ist, dort sind sehr viele.
Da haben aber sehr viele abgekackt.
1 Million Gedemütigte.
Und ich weiß nicht genau, wie viele Menschen zu dem Zeitpunkt als meine Eltern. Aber es ist schon natürlich, also so wie ich es erzähle, es war eine Stadt, so meine beiden Eltern haben studiert da und irgendwie.
Was haben deine Eltern studiert?
Mein Vater hat Fahrzeugtechnik studiert. Und meine Mutter war Kinderärztin in Kasachstan.
Und konnten die das denn hier auch machen in Deutschland? Seid ihr direkt nach Deutschland gekommen?
Wir sind sehr schnell nach Deutschland gekommen.
Mhm. Und wart ihr dann auch in so einem Auffanglager erstmal?
Ja, na klar. Also
wie alt warst du, als ihr da weg
seid? 3.
Also das heißt, du hast keine Erinnerungen an Kasachstan?
Nicht wirklich.
Mhm. Und in welchem Auffanglager wart ihr dann? Wo seid ihr hingekommen als erstes?
Das erste ist dieses, das glaube ich so, oder ich empfinde das als berühmt, das in Friedland. Also das kannst du ganz viele Leute fragen, die ja, so ungefähr in der Zeit gekommen sind. Nicht nur post-sowjetische, so, sondern es war insgesamt einfach eins, was sehr viel benutzt wurde oder was einfach sehr groß war, glaube ich. Und da waren wir zuerst.
Und wie lange seid ihr da geblieben?
Es hat nicht sehr lange gedauert. Also die Leute haben die unterschiedlichen Anträge gestellt, in welchem Bundesland sie halt eben aufgenommen werden. Und dann sind meine Eltern nach Hamburg gegangen. Und zwar
konnte man sich das aussuchen?
Es war so ein bisschen, also man konnte sich um Dinge bemühen, natürlich. Mhm. Ne? Und es war so ein bisschen die Frage, ist es der Onkel meines Vaters? Ja, der Onkel meines Vaters hat sehr darauf, aber hat uns sehr empfohlen, in die Stadt zu gehen, weil er einfach meinte, dass da Arbeit ist. Man wird da schneller Arbeit finden und das hat meine Eltern dann dazu bewogen, einfach sozusagen in die größtmögliche Stadt, wo sie hin konnten, zu gehen. Mhm. Das war halt eben Hamburg. Und da auf die Frage hin konnten die ihre Arbeit weiter nachgehen oder das, was sie gelernt haben. Beide haben so ein Diplom-Anerkennungsverfahren gemacht und das hat Jahre gedauert. Bei meinem Vater, ich glaube, sowas wie 8 sogar.
Was haben sie so lange gemacht, wenn du so lange wartest, bis das Diplom anerkennt, damit du in deiner alten Arbeit wieder arbeiten kannst? Was hast du bis dahin gearbeitet?
Alles Mögliche. Also mein Vater hat im Sicherheitsdienst gearbeitet. Mein Vater war Nachtwächter. Mein Vater war Hafenarbeiter.
Der war sozusagen auch Schauspieler.
Dann war er ganz lange Mechaniker. Das ist das, was er am längsten gemacht hat. Und dann ist sein Diplom aber anerkannt worden, weil du musst ja, es sind mehrere Sachen. Du musst zum einen, deinen Beruf in der Sprache völlig neu nochmal lernen. Mhm. Das ist einfach was völlig anderes. Das Vokabular, was du halt so auf der Arbeit verwendest, ist für mich jetzt auch total witzig, wenn die russischsprachigen TheaterkünstlerInnen dann sozusagen so eine professionelle Sprache verwenden, die ich natürlich gar nicht kenne, weil meine Eltern nichts mit Theater zu tun haben oder meine Familie nichts mit Theater zu tun hat. Und die mussten halt auf Deutsch nochmal komplett den Beruf von vorne lernen. Das heißt, da ist wirklich extrem viel, was neu erlernt werden musste. Und dann hat mein Vater aber einen Job beim TÜV Nord bekommen, wo er noch heute ist. Genau, und bei meiner Mutter ist das Anerkennungsverfahren gescheitert. Und
woran?
Sie musste ein so ein bestimmtes Praktikum absolvieren zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und genau in dieser Zeit ist ihre Mutter gestorben. Und sie ist zur Beerdigung geflogen und danach auch so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Also, es klingt einfach, als wenn sie so depressiv gewesen wäre. Und hat es nicht geschafft und hat sich danach auch nicht mehr getraut, dieses Verfahren nochmal irgendwie auf sich zu nehmen. Also, es war auch insgesamt. Also, das sind ja dann auch Erfahrungen, die sich wirklich tief in dich einbrennen und die dann ja auch mit Trauma verbunden sind und wo Leute dann auch. Also das ist für meine Mutter, glaube ich, einfach erschienen, nochmal eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen und dann als Krankenpflegerin zu arbeiten.
Und das hat sie dann gemacht?
Mhm.
Und war das dann in Ordnung für sie, oder?
Das ist sehr interessant. Sie sagt am Anfang ja. Sie hat den Job eigentlich super gerne, super lange gemacht. Und dann kam so die Privatisierung der Krankenhäuser. Und ihr Krankenhaus ist von einem Unternehmen, das heißt, glaube ich, Asklepios, übernommen worden. Und beschreibt eigentlich so einen typischen, so einen neoliberalen Rationalisierungsprozess, der aber natürlich total unrational ist, weil ganz oft Leute über Dinge entscheiden. Ist eigentlich super aktuell mit unserem Theaterding gerade. über Dinge entscheiden, die absolut fachfremd sind. So, ne? Und meine Mutter dann sagt, so, dann rechnet halt irgend so ein Typ aus, wann ich eine Spritze setzen soll und wie lange das dauert. Der das selber noch nie gemacht hat. So. Und dass dann halt Leute plötzlich anfangen, in so Entscheidungsprozesse reinzugeraten, was einen irrsinnigen Druck, glaube ich, auf die Pflegekräfte ausgeübt hat. Und dann kommt bei meiner Mutter hinzu, dass sie sehr, glaube ich, gewissenhaft ihren Beruf gemacht hat. Auch irgendwie, glaube ich, so an diesen hippokratischen Eid sehr glaubt. Und dann einfach immer...
Was ja schön ist.
Voll. Ja. Aber das wird natürlich ausgenutzt. Ne? Mhm. Das, also, ich meine, das kennen wir als Schauspielerinnen ja auch, ne? Sozusagen, dass wir so einen sehr starken Berufsethos haben, wo gar niemand manchmal uns überhaupt überreden oder zu irgendwas drängen muss, sondern wir selber einfach sagen, nee, ich spiele die Premiere mit gebrochenem Bein oder keine Ahnung was so. Und ich glaube, so war das bei meiner Mutter auch ein bisschen.
Ich glaube auch, anders würde das wahrscheinlich gar nicht funktionieren in der Pflege, ne?
Wie hast denn du das als Kind eigentlich wahrgenommen? Weißt du, du warst ja noch sehr klein, ne, mit drei. Das heißt, du bist ja da mit drei auch nach Hamburg gekommen, nee, mit vier. Also weißt du, wie hast du das wahrgenommen, wie deine Eltern da gekämpft haben oder angekommen sind oder wie du jetzt gerade beschreibst mit deiner Mutter? Weil jetzt hast du ja da beschrieben, wie die es empfindet, aber wie war es für dich?
Ich habe das, glaube ich, so sehr lange Zeit als sehr normal empfunden, weil ja auch mein Umfeld größtenteils auch aus Kindern mit Eltern mit ähnlichen Problemen bestand.
Mhm. Durch den Freundeskreis oder durch...
Ja, Freundeskreis, Nachbarn, alles mögliche, Familie. Wir sind eine Riesenfamilie gewesen, als wir hergekommen sind. Also sozusagen muss ich vorstellen, der ganze deutschstämmige Teil meiner Familie, und das sind halt eben deswegen nicht nur Deutsche, weil auch die EhepartnerInnen mitkommen durften. Also auch super, super divers, super viele Nationalitäten in einer, weil eben diese Stadt so super divers gewesen ist. Und Die sind halt alle nach Deutschland gekommen. Die leben jetzt auch nicht alle in Hamburg. Aber das sind dann doch immer, also wenn wir jetzt zu Weihnachten zusammenkommen, dann sind das doch noch immer, weiß ich nicht, 20, 30 Leute. Mhm. Und es war so für mich so eine super kollektive Erfahrung. Gerade so die Anfangszeit, die, glaube ich, eigentlich für die Erwachsenen auch teilweise eine große Entbehrung gewesen ist, weil natürlich einfach in diesen Containerdörfern, die man ja auch ewig gelebt hat. Wir haben mal in Hamburg auf Schiffen gelebt.
Du meinst alte Schiffe sozusagen, die dann ausgebaut wurden oder was?
Die wurden da aufgestellt. So. Also das war richtig so, also es war ja in den 90ern, mussten einfach aus dem Nichts super, super viele, musste einfach Wohnraum für Geflüchtete her. Und dann haben sie in Hamburg wirklich einfach so im Hafen so Schiffe aufgebaut, in denen die Leute untergebracht werden konnten. Genau, diese Containerdörfer sind ja auch eigentlich so Steckbauten, ne, damit du einfach wahnsinnig schnell und selbst das
Raum schaffst.
Ja, genau. Und auch sehr, ich hatte immer das Gefühl, sehr... sehr abgegrenzt auch, so vom, also sind sowieso wie eigene Biotope auch. Genau.
Und wie war das dann in der Schule? Dann hast du sofort, nee, du konntest dann ja, du bist ja sozusagen mit Deutsch als wie muttersprachlich aufgewachsen dann, ne? Konntest
ja, also ich bin auf jeden Fall gemischtsprachlich aufgewachsen. Und ich habe relativ bald eigentlich Deutsch als Muttersprache gesprochen. Also besser als Russisch, obwohl ich Russisch verstanden habe. Meine Mutter zum Beispiel tendenziell eigentlich eher nur Russisch mit mir redet. Und es ist einfach in meiner Familie extrem gemischt ist, wie Leute miteinander reden. Und es gibt ja auch dieses Deutsch, was dann so entsteht, wenn Leute, dieses Deutsch, diese Sprache, die da so entsteht, wenn man eigentlich auf Russisch miteinander redet, aber 20 Jahre schon hier ist oder keine Ahnung, dann so sehr eigen ist. Genau, aber... Also in der Schule, ich habe auch gut Deutsch, also das ging eigentlich schnell. Also das ist total, das finde ich total absurd, weil wir das kann ich mich schon gut erinnern, dass man immer so policed wurde. Bei anderen Kindern kann ich es fast wie verstehen, weil ich so das Gefühl hatte, die haben einfach Angst, dass wir so eine Geheimsprache haben, mit der wir uns über die unterhalten können oder so. Aber LehrerInnen haben das ja auch mitgemacht, aus dieser Angst, dieser Wahnsinnigen, dass man irgendwie kein Deutsch lernt, wenn nicht mal Deutsch auf den Schulen gesprochen wird oder so. Aber faktisch habe ich halt voll gut Deutsch gesprochen. Und eigentlich sozusagen im Russischen ist mein Sprachgebrauch sehr eingeschränkt gewesen, weil man halt so über diesen Haushaltsgebrauch sozusagen gesprochen hat. Und so das über viele Themen auch verloren gegangen ist irgendwie bei mir. Und irgendwann habe ich vor allem auf Deutsch angefangen zu antworten. Und das ist dann so der Moment, wo es was ganz merkwürdig ist, weil ich jahrelang diesen Zustand, ich habe mir das ein bisschen zurückerobert, ganz enorm auch ehrlich gesagt durch die Invasion, weil es einfach als Verkehrssprache mit Geflüchteten, egal ob sie aus der Ukraine oder aus Russland oder aus wo auch immer herkommen, super funktioniert, auch wenn das nicht für alle gleich, also es wollen auch nicht alle, natürlich. Und deswegen habe ich habe ja auch angefangen, Ukrainisch zu lernen. Das geht tatsächlich mittlerweile erstaunlich gut. Ist auch witzig, wie das in meiner Familie so wahrgenommen wird, weil natürlich meine Mutter zum Beispiel auch Ukrainisch spricht, aber eigentlich kaum jemand mehr hat, mit dem sie sprechen kann.
Dann kriegt ihr jetzt eine neue Sprache zusammen.
Es ist schon extrem lustig, finde ich, wenn ich so manchmal, also als ich dann so Weihnachten irgendwann da war, nee, war das Weihnachten?
Die leben noch in Hamburg?
Meine,
deine Eltern?
Ja, ja. Die sind getrennt, aber meine Familie lebt da in Norddeutschland im weitesten Sinne. Irgendwie viel Schleswig-Holstein, auch Niedersachsen. Und wir sehen uns immer noch viel. Und irgendwann habe ich diesen Moment mitbekommen, wo dann mein Onkel mit der Frau von meinem Stiefbruder Ukrainisch gesprochen hat. Irgendwer hat Russisch gesprochen. Deutsch natürlich. Und alles lief so nebeneinander her. Und ich dachte so, krass. Und so sieht ja auch der Essenstisch aus, ne? Also du siehst ja auch diese ganzen zentralasiatischen Einflüsse sind ja auch immer noch in unserem Essen und so, ne? Und das finde ich so, also ich finde das immer wie so ein soziologisches Bild, dieser Weihnachtsessenstisch, wo dann sozusagen das Herkunftsessen, ne, aus Kasachstan, die Nationalgerichte, aber auch, was sich durch die verschiedenen Ethnien der Leute, das Ukrainische und Russische noch mit reinkommt. Und dann sind da aber auch so fancy, weiß ich nicht, Tomaten-Mozzarella, weil wir sind ja jetzt auch Teil der deutschen Gesellschaft. Und ich meine so. Das, genau, was war die eigentliche, wie man sprachlich aufgewachsen ist? Also ich bin tatsächlich.
Ich habe auch noch gefragt, wie du dich gefühlt hast. Dass deine Eltern so, dass deine Mutter sozusagen sowas, das bedeutet ja was, wenn die Mutter in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten kann, wenn sie es versucht, dann passiert ein weiterer Schicksalsschlag. Traut sich dann nicht mehr, hast du gesagt, das Wort traut sich dann nicht mehr. Hast du das mitbekommen? Hat es was mit dir gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Aber das hat sich weniger daran geäußert, dass, glaube ich, ich selber das zu dem Zeitpunkt, in dem es stattgefunden hat, kapiert habe. Aber ich bin ja irgendwann, ich sag mal, verhaltensauffällig geworden. War wirklich in sowas, ich weigere mich immer, das Gang oder so zu nennen, aber wenn ich dann so mit so Freunden rede, die sagen, das klingt schon nach Gang.
Also du warst in der Gang.
So, ja, weiß ich nicht, irgendwie so eine Gruppierung von losen Menschen, die manchmal zusammen so kleinkriminelle Sachen gemacht haben. Und ich glaube.
Wie alt warst du da?
Das fing super früh an, ehrlich gesagt. Viel zu früh. Also, ich habe, glaube ich, meinen ersten Joint geraucht, als ich 12 war. Da habe ich auch irgendwie schon auf dem Spielplatz angefangen, irgendwie irgendwas zu trinken manchmal oder so. Und ich wollte, glaube ich, erstmal war es wie so ein Spiel wirklich. Ich kann diesen Moment erinnern, wo ich so das Gefühl hatte, also wo man am Anfang, wo man so das Gefühl hat, man spielt so irgendwas nach, was so cool ist und was man vielleicht so ein bisschen. Was sind denn die, ich frage mich immer, wie das entstanden ist. Also woher wussten wir zum Beispiel, wie sich Kriminelle in Kasachstan angezogen haben? Und dann denke ich immer, ja okay, das haben wir wahrscheinlich von unseren älteren Cousins und irgendwie sowas gelernt, weil wir wirklich dann so in Trainingsanzug und mit diesen Lederschuhen und so, so eine slawische Kriminellenästhetik, von der ich einfach nicht weiß, wo wir wussten, wo das herkam. Dann gab es auch so popkulturell so Serien, weil wir haben natürlich die ganze Zeit irgendwelche Serien, die aus Russland oder aus der Ukraine oder so kamen, weitergeguckt. Also das ist sozusagen, das hört ja nicht auf, wenn man hier ist. Und es gibt natürlich auch Läden, wo man sowas, sich so Zeug holen kann.
Hat das mit so Heimat zu tun? Mit Heimat, also vielleicht ist es eine blöde Frage, aber hat das mit Identität
Ja, also mit Identität auf jeden Fall. Sonst würde man, glaube ich, ja nicht sozusagen so zu dieser eigenen Identität wie so greifen.
Weil gab es zum Beispiel eben das Gefühl, in der Schule da nicht so richtig dazu zu gehören?
Ja.
Zu den Deutschen?
Ich weiß, auch da weiß ich nicht, ob ich das damals formuliert bekommen hätte, dass ich das, doch, das haben wir die ganze Zeit gesagt. Jetzt wollte ich das irgendwie so Dings, aber wir haben die ganze Zeit deutsche Kartoffel, keine Ahnung, so, ja, okay. Doch. Das war schon sprachlich sehr vorhanden. Ja, okay. Nee, okay, ja, es gab dieses Gefühl.
Alexei, wie bist du zum Spielen gekommen, zum Theater, zu der Theaterliebe? Wie hat dich das gefunden oder du es gefunden oder besucht?
Also erstmal musste sozusagen wie sowas frei werden. Ich glaube, ich habe eigentlich die ganze Zeit, während ich so diese Sachen gemacht habe, so gewusst, das wird nicht so richtig mein Job, in dem ich alt werde, was weiß ich, Drogendealer oder sowas. Also ich habe richtig zugucken können, wie andere meiner Freunde sozusagen, während ich dann so Theater entdeckt habe und so, wie die so Berufskriminelle wurden. Und dann war wirklich, als ich dann, das weiß ich noch ganz genau, also ich habe ganz viele Freunde verloren, hatte dann aber so einen besten Freund, den ich noch ewig lange behalten habe. Und dann habe ich schon FSJ im Theater gemacht und...
Aber wie bist du da? Wie
hast du in diesem Zusammenhang das Theater entdeckt?
Ja, okay. Ich war ja die ganze Zeit währenddessen noch weiter auf dem Gymnasium. Habe ja, glaube ich, jetzt ein bisschen über meine Mutter und dieses Lesen und so erzählt. Das ist auch so eine Vorstellung von, was ist eigentlich Kunst? Also ich hatte da schon so einen Begriff von. Ich wusste noch nicht, was Theater ist oder so. Aber ich habe schon gelesen und sowas. Ne? Und dann hatte ich einen darstellendes Spielkurs.
In der Schule.
Mhm. Und es war in der 11. Klasse. Das war auch gleichzeitig mein Russischlehrer. Ich hatte Russisch als zweite Fremdsprache. Und das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich natürlich die Sprache schon konnte. Und ich habe aber schreiben gelernt. Das hat mir auch geholfen. Aber so, da habe ich so ein positive... Und dieser Lehrer, der hat auf jeden Fall mir so sehr viel positives Feedback gegeben. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann in der 9. Klasse hatte ich das erste Mal darstellendes Spiel, da war ich 15. Und ich hatte irgendwann so eine 1 auf dem Zeugnis, war so richtig verwundert. So, und dann hat er mir das so gesagt, so, ja, du machst es halt immer so voll gut und hat mir so alles erklärt. Und es ist nicht so, dass mir jetzt so Leute gesagt haben, dass ich dumm bin. Aber irgendwas war immer so an meinem Verhalten auszusetzen oder so. Das hat er sehr wenig gemacht. Und irgendwie auch in seinem Russischunterricht kam ich irgendwie extrem gut zurecht. Und ich habe diesen einen Theaterabend, also den kann ich wirklich als wie so erste Begegnung, die ich ganz klar, wo ich es ganz viel auch noch erinnern kann, beschreiben könnte. Und das ist witzigerweise eben Rose Bernd, wo die Katrin Wichmann Rose Bernd gespielt hat. Ja,
das
doch.
Hast du in der Probe erzählt.
Ja. Wirklich?
Ja, das war richtig krass für mich so.
Und was war daran so krass?
Ich glaube, das ist eine sehr so gewaltvolle Geschichte. Das heißt, ich habe mich dann später auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ne? Also das Theater, auch Menschen, die dann auch so Gewalt erlebt haben oder so, dass man dann auch diese Gewalterfahrungen wie so nachspielt und das einen wie davon wie so befreit oder so. Und ich glaube, ich fand es so krass. Es war wirklich auch eine schlimme Inszenierung.
Es war eine Thalhammer-Inszenierung am Thalia-Theater.
Genau. Und ich kannte sowas gar nicht. Also ich habe mir wirklich so unter Theater so historische Kostüme und sowas vorgestellt. Es war halt eben sehr bereinigt. Und die Leute haben einander wahnsinnig schlimme Dinge angetan. Und das wurde auch sehr explizit in so poetischen Bildern gezeigt. Und es sollte auch explizit verstörend sein. Und dass dann dafür Leute so gelobt wurden, so Applaus bekommen haben, das fand ich total faszinierend und beeindruckend. Weil ich, glaube ich, so das Gefühl hatte bis dahin, da gibt es so diese Seite von mir, die auf jeden Fall, ja, also ich weiß nicht, ob es diese Erfahrungen sind oder so etwas, aber wo irgendwas mit mir und was da auf der Bühne stattgefunden hat, kongruent ist. So. Und ich so das Gefühl hatte, das wird mich für immer daran hindern, in irgendeiner Weise ein produktiver, guter Teil der Gesellschaft zu sein. Und da habe ich dann so voll gemerkt, so, ah nee, die setzen sich ja mit sowas auseinander, die sprechen ja ganz viel aus, es ist ja echt verstörend. Es sind auch damals Leute, und das weiß ich noch, hat mich extrem beeindruckt, sind gegangen in der Vorstellung. und dass das andere ZuschauerInnen aber auch gut fanden. Mhm. Also dass das richtig so dieses Theater, so ein Debattenraum darüber, über ist das in Ordnung eigentlich auszusprechen, dass wir solche Dinge bei uns in der Gesellschaft stattfinden, dass das irgendwie so wurde oder so. Es hat mich enorm beeindruckt. Mhm. Und dann bin ich ganz viel ins Theater gegangen. Es war trotzdem immer noch ein super langer Weg von wie lerne ich überhaupt mit mir selber, meinen ganzen Zuständen, meinen ganzen Gefühlen. Wenn man auch jahrelang so krass gelebt hat, das macht auch was mit einem, damit umzugehen. Aber so, es war eigentlich von da an, also ich kann wirklich von diesem Abend an, war eigentlich klar, dass ich Theater machen werde.
Siehst du, weil Theater kann eben doch was verändern. Das finde ich ja einfach so geil.
Mhm. Ja.
Ja, das muss die ganze Zeit, denke ich das schon, als du das in der Probe erzählt hast, dachte ich, wenn das sowas, du gehst in einen Abend hinein und dann da ist was anderes und ab da gibt es eine andere Geschichtserzählung.
Ja.
Das ist schon einfach großartig.
Ja.
Ja, ja.
Und, aber das interessiert mich jetzt nochmal, Alexei, ganz doll. Also, weil das kenne ich von mir selber auch. Und ich muss sofort an Brasch denken, der immer sagt, der sagte, ich bin ja so ein Brasch-Fan, und der sagte, ja, mich interessieren Figuren nur am Rand, weil ich da erleben kann, was wirklich ist. Menschen im Mittelmaß, da passiert einfach nichts. Und du schreibst es jetzt gerade so, also der sagt das natürlich viel poetischer und eigentlich viel toller. Ich zitiere es jetzt ganz schlecht. Aber du sagst gerade, du siehst da was Schlimmes auf der Bühne. Also korrigiere mich, ne? Ich versuche es jetzt zu wiederholen. Du siehst da was ganz, also etwas, was zerreißt. Also eigentlich was Brutales, etwas Zerrissenes. Und du denkst plötzlich, oder du fühlst dich, du hast ein konkurrentes Gefühl, was du, wenn ich dir jetzt zuhöre, bis dahin nicht empfunden hast. Oder
den Doch, ich habe oder das Orts, empfunden.
Orte suchst,
ja.
die, wo das so ist. Und es war jetzt sozusagen einmal dein Freundeskreis, der kriminell war. Und jetzt plötzlich Theater. Was mir persönlich sehr gefällt, ja, den Vergleich finde ich mega geil, weil es ja immer wieder Menschen sagen, wäre ich nicht am Theater, wäre ich im Gefängnis. Aber mich interessiert, warum das so, also das, ich verstehe das nämlich, da geht bei mir sofort auch mein Herz auf und ich weiß, wo es sitzt. Also weißt du, dass man in einem Raum hockt und dann sieht man eigentlich was Krasses oder Grässliches und plötzlich hat man das Gefühl, man hat eine Wahrheit erlebt oder jetzt weiß man, worüber man spricht. So, aber was ist das? Ich möchte trotzdem nochmal fragen, was ist das in dir? Weil mir geht es nämlich ehrlich gesagt, wenn ich dich spielen sehe, schon auch so, dass es eine Suche ist. Also, dass ich würde jetzt es mal so nennen, dass du Kasachstan in dir hast oder etwas in dir hast, was raus muss oder verarbeitet werden muss, weil du auch als Körper total explodierst beim Spielen immer. Also ich kenne niemanden, der in so vielen Sekunden, in so kurzen Sekunden eigentlich körperlich so explodiert, dass er auch so krass schwitzt. Aber so, nein, aber das meine ich jetzt als was sehr Positives. Weißt du, der so explodiert an Energie und Emotionen.
Ja.
Und ich wusste das nicht. Ich habe immer gedacht, irgendwann mal werde ich es vielleicht kennenlernen, woher das kommt. Wenn du mir das aber jetzt erzählst mit diesem Abend, behaupte ich sofort jetzt ein bisschen besser zu verstehen, wer Alexei da auf der Bühne wie das explodiert. Deswegen kannst du das noch mal genauer beschreiben, jetzt wo ich das schon so viel beschrieben habe.
Also tatsächlich finde ich ja das Ungeheuerliche an Theater oder das Krasse, dass es ja eben diese Spielverabredung ist, die man ja aber total ernst nimmt.
Ja.
Mhm.
Und das merken wir jetzt auch bei unseren Impros, da bei Vertikale Wale auch die ganze Zeit. Es wird ja plötzlich ernst.
Ja.
Also du kannst dich ja plötzlich nicht, also irgendwann siehst du, irgendwer hat plötzlich Tränen in den Augen und du denkst, hä, aber haben die jetzt nicht gerade noch alle irgendwelche dummen Wortwitze gemacht? So. Mhm. Auch wieder zu dem Thema Moodswing und das eigentlich aus irgendwas ironisch sein kann, dann im nächsten Moment dich irgendwie wie so total ergreift und das liegt ja, glaube ich, eben daran, dass man so Sachen nachspielen kann, die einen eben beschäftigt haben. Mich hat wahnsinnig viel beschäftigt, für das ich keine Worte hatte. Ehrlich gesagt, für das meine, nicht nur bei mir, sondern meine ganze Familie hat wahnsinnig viel beschäftigt. Und nicht nur die Erfahrungen in Deutschland, auch wahrscheinlich transgenerationell sozusagen. Ja. Über alles, was so nach unten durchgegeben wurde, über das man ja auch nicht reden durfte. Also wo sollen meine Großeltern gelernt haben über diese völlig absurden Schmerzen, die sie erfahren haben, darüber zu sprechen?
Und sag mal, um aber jetzt mal den ganz großen Bogen zu schlagen von eben dem Entdecken des Theaters für dich, wo du das alles erleben kannst, was du in dir getragen hast, also deine Geschichte mit auf die Bühne bringen kannst. Wie hat sich das jetzt nochmal verändert mit der Invasion, dein Sein als Schauspieler jetzt am Theater? Weil da habe ich so einfach den Eindruck gehabt im letzten Jahr, dass da einfach ganz viel bei dir passiert ist. Und ein bisschen hast du ja auch erzählt, dass dich das in deinem Dasein als Schauspieler nochmal völlig umgedreht hat. Weil jetzt irgendwie so eine politische Dimension einfach eine ganz andere Bedeutung bekommen hat.
Also, es ist, glaube ich, schon wirklich wie so eine Schwere in mein Leben getreten, die halt so auch ganz viel von vorher wie so unbedeutend gemacht hat. Und ich kann das aber teilweise ganz schwer erklären, also nicht ganz schwer erklären, ich frage mich da auch wieder, warum? Weil ich auch Menschen kenne, die teilweise viel enger zum Beispiel mit der Ukraine verbunden sind, die es viel krasser von sich getrennt kriegen, da gar nicht so viel drüber reden. Und es ist so ein sehr individueller Umgang, wie so diese ganze, ich nenne das mal, postsowjetische Diaspora, aber es ist dann natürlich im Zusammenhang mit diesem Krieg insbesondere die ukrainische und die russische, die natürlich davon irgendwie beeinflusst ist, wie das auf die Leute gewirkt hat. Ich hatte das Gefühl, für fast alle kam das, unerwartet ist das falsche Wort. Viele hatten schon diesen Verdacht, aber als wenn wie sowas wie so überwunden geglaubt ist oder so in das Leben zurückgetreten ist. Wobei, da müsste man dann wahrscheinlich mit den ganzen
Leuten reden. Was meinst du damit, etwas Überwundenes zurück, oder was ist das Überwundene, was jetzt...
Meine ganz persönliche Erfahrung, wie ich aufgewachsen bin, ist, dass ich in so einer total multiethnischen Familie war, in der auch so Fragen wie, weiß ich nicht, der russische Herrenmensch, der andere... Also jetzt benutze ich diesen Begriff, der irgendwie aus dem Nationalsozialismus kommt, aber auch da gibt es sozusagen Vorstellungen von einer Überlegenheit den anderen Kulturen, die man im Zarenreich und in der Sowjetunion sozusagen zivilisiert hat. Das ist ja dieses Narrativ vom Brudervolk, ne? Das ist dann irgendwie so, wo man so sagt, das ist ein zynischer Begriff an Betracht der vielen, vielen Verbrechen. Allerdings, ganz persönlich hatte ich total das Gefühl, dass ich so aufgewachsen bin, dass es eigentlich fast wie keine Rolle gespielt hat, ob du deutsch gewesen bist oder kasachisch oder ukrainisch oder russisch. Wir alle waren in denselben Auffanglagern. Meine erste Liebe war eine Belarusin. Kurz darauf war ich mit einer Usbekin zusammen und irgendwie, also es war so ein Melting Pot da, wo ich aufgewachsen bin. Und wir alle haben so Russisch miteinander gesprochen. Es war auch total witzig, diese Gang, in der ich war. Wir haben uns Russen genannt, aber es war eigentlich kaum jemand Russe. Es gibt auch von all diesen russischsprachigen Menschen in Deutschland sind die ethnischen Russen absolut in der Minderheit.
Und habt ihr euch dann Russen genannt, weil die Deutschen euch eh als Russen identifizieren?
Ja, ist die Frage. Das kann ich eben, also das ist kein Prozess, der so bewusst abläuft, als dass ich den wirklich beantworten könnte. Ich glaube, und es gibt dazu einfach so ein reiches Identitätsangebot, was, glaube ich, bei uns speziell irgendwas auch mit russischer Mafia oder irgendwie sowas zu tun hatte. Aber auch insgesamt weiß man von all diesen Kulturen über Russland vielleicht noch am meisten in Deutschland.
Das ist es ja eben, was, wo ich dann irgendwie so bei diesen Gesprächen, die wir über Sprachnachrichten dann eben hatten, was du mir alles erzählt hast, davon wusste ich gar nichts.
Ja.
Was du mir dann über die ukrainische Literatur, Sprache, Kultur erzählt hast und wie sie eben versucht wurde, auszumerzen. Und dass die Leute teilweise jetzt das erst wieder versuchen, so entstehen zu lassen und zu pflegen und miteinander zu teilen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Aber auch für viele von uns, die wir in Deutschland gelebt haben, kam das echt nochmal wie so ein Hammer, der uns auch zu einer Auseinandersetzung gezwungen hat. Für ganz viele von uns war es halt normal, oder für mich ist es immer noch normal und für ganz viele ist es auch weiterhin normal, halt Russisch zu Hause zu sprechen. Und dass diese ganzen anderen Sprachen wie so verloren gegangen sind über die Generationen, obwohl das jetzt zum Beispiel bei meinem Großvater so war, der hat ukrainisch eigentlich zu Hause in der Ukraine bei seiner Familie gesprochen. Das ist natürlich sofort die Frage, warum geht diese Sprache als allererstes verloren?
Hast du eine Antwort drauf?
Ja, das hat natürlich mit einer gewissen Politik. Also es gibt schon im Zarenreich, aber auch später in der Sowjetunion eine Rauf- und Runter-Geschichte. Ich glaube, ukrainisch war in der Sowjetunion offiziell nie verboten. Aber diese ganze Infrastruktur dazu wurde einfach enorm unterdrückt. Genauso wie alles, was sozusagen ukrainische Autonomiebestrebungen von Intellektuellen gewesen sind. Es gibt dieses, was auch jetzt in der kollektiven ukrainischen Identität eine sehr große Rolle spielt, diese erschossene Renaissance heißt die.
Was ist das?
Das sind eine Gruppe von Intellektuellen und da gibt es insgesamt ist diese Geschichte noch viel, viel größer, aber es gibt um einen bestimmtes Haus, was, glaube ich, in Kharkiv gewesen ist, Budynok Slova heißt das, das Haus des Wortes, wo die Intellektuellen scheinbar erstmal gefördert wurden und da unterschiedliche SchriftstellerInnen, KünstlerInnen und so zusammen am Werk waren. Und die wurden alle gemeinsam erschossen von der sowjetischen Elite. Die erschossene Renaissance meint aber noch richtig eine Periode, wo ukrainische KünstlerInnen, die auch in ihrer Sprache geschrieben haben, die aber auch Fragen der eigenen Identität und über ihre Gesellschaft gestellt haben, einfach unterdrückt und umgebracht wurden. Und das ist sozusagen ein wiederkehrendes Motiv, nicht nur der ukrainischen Geschichte, sondern einfach insgesamt der Verhältnisse von Russland, Moskau zu sozusagen was, ich nehme jetzt mal Moskau als Metropole zu sein, unterschiedlichen Ländern, die sie in irgendeiner Weise in ihrer Geschichte dominiert haben. Neben dem, dass natürlich auch in Russland wahnsinnig viele, also die Situation auch in Moskau ist jetzt für Dissidenten nicht toll. und das führt natürlich dazu, wenn das alles zurückgeht, dass du irgendwann das gar nicht mehr brauchst, dass du es aktiv verbieten musst. Wenn du auf der Uni einfach kein Angebot dazu hast, wenn du irgendwas in der Gesellschaft werden willst, sowieso Russisch sprechen musst, wenn eigentlich alle wesentlichen Belange des Staates auf Russisch geklärt werden. Es ist total witzig. Ich habe eine kasachische Geburtsurkunde. Dort steht auf Russisch, dass mein Vater Deutscher, meine Mutter Ukrainerin ist. Warum? Ne? Das könnte ja auch eine andere, also steht.
Ich wollte gerade sagen, in welcher Sprache könnte das auch da stehen?
Es ist tatsächlich bei meiner Urkunde zweisprachig, also Kasachisch steht auch dabei. Ja. Die kann ich aber wiederum nicht, weil damals halt einfach dominant Russisch gesprochen. Mhm. Also meine Eltern hätten es gar nicht gemusst. Ne? Also die konnten einfach ein ganzes Leben in Kasachstan führen auf Russisch. So, das war kein Problem. Mhm. Das muss ja auch nicht problematisiert werden. Es geht ja jetzt nicht darum, dass irgendwie in der Ukraine niemand mehr Russisch sprechen soll. Das wird weiterhin auch viel gesprochen. Es ist immer so, ich habe immer oft das Gefühl, hier kriegt man so eine krasse Sprachdebatte der verschiedenen Identitäten. Aber selbst als ich in der Westukraine diesen Sommer war, habe ich dort viel Russisch gehört.
Ist die Sprache sehr unterschiedlich oder sehr ähnlich?
Das ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Man versteht sich nicht gegenseitig.
Man versteht sich nicht?
Nee. Aha. Also es ist bei ganz vielen slawischen Sprachen so, dass die sehr, sehr ähnlich klingen.
Vor allem für Leute, die es nicht sprechen wahrscheinlich.
Weil die ähnliche Wortstämme haben. Mhm. Die haben sich aber in den unterschiedlichen Sprachen sehr unterschiedlich entwickelt. Mhm. Und Dinge, die ähnlich klingen, heißen irgendwas ganz anderes. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wo die Leute herkommen. Es gibt auch das hat einen eigenen Namen, Surzhyk, eine Sprache, die ist ukrainisch-russisch gemischt. Es gibt auch das, auch wenn du Popmusik hörst, hört man das auch ganz viel. Gerade bei jetzt kehren die Leute zunehmend zu einem saubereren Ukrainisch zurück sozusagen. Aber wenn du ältere Musik hörst, ist es völlig normal, dass die Leute halt so eine gemischte Sprache auch gesprochen haben. Und das muss man sich wahrscheinlich vorstellen wie Denglisch, also wie sozusagen teilweise Menschen hier in Berlin sprechen oder irgendwie so etwas. Und ich glaube, es hat auch irgendwas sozusagen, wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen in der Ukraine spreche oder aus der Ukraine, Das unterscheidet sich aber eben von der Erfahrung, die wir hier in der Diaspora in Deutschland gemacht haben, weil wir diese nationalen Entwicklungen teilweise gar nicht richtig mitbekommen haben. Aber für die hat das Ganze enorm auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Also das Gefühl, sich ganz viele Leute jetzt die Frage stellen, warum hatten wir denn eigentlich eine ganze Filmindustrie auf Russisch, obwohl wir ja eigentlich UkrainerInnen sind, unsere eigenen Geschichten haben. Es geht ja nicht nur um die Sprache selbst, es geht auch um sozusagen die eigene Narrative. Es war völlig normal, dass irgendwelche zwei Filme, also muss ich vorstellen, das ist teilweise bis heute so, dieser gesamte russischsprachige Raum, den kann man auch wie einen Markt begreifen. Und bei Kunst geht es dann ganz, also bei Musik oder Film geht es dann auch ganz oft darum, dass Leute sagen, lass uns auf Russisch produzieren, weil das kannst du dann überall verkaufen.
Mhm. Und der Markt wird noch größer. Mhm.
Ja. Das ist eine ganz normale Geschichte, dass dann irgendwann, weiß ich nicht, Rapper anfangen auf Kasachisch zu rappen und dann irgendwann auf Russisch wechseln, damit es auch Leute in Moskau hören. Also jetzt ist alles wieder ein bisschen komplizierter, aber sozusagen vor der Invasion. Gleichzeitig diese ganzen Konflikte stecken aber auch in den ganzen Nationen. Also UkrainerInnen haben ganz viel, der Präsident war ein russischer Muttersprachler, diese berühmte Serie Diener des Volkes, in der er drin war, ist größtenteils auf Russisch. Trotzdem haben die eine eigene ukrainische Identität, also grenzen sich auch ganz enorm von denen ab, den Russinnen. Das ist denen auch wichtig, also sozusagen, weil es natürlich diese Geschichte von Genozid teilweise, aber auch Unterdrückung einfach gibt, die nicht aufgearbeitet ist. Und schon gar nicht miteinander, was, glaube ich, sehr wichtig wäre. Was ist die Frage jetzt?
Na, das, was dein, also ursprünglich war, hat Abaka dich gefragt, was das mit dir gemacht hat und auch deinem Schauspiel- und Theaterverständnis sozusagen.
Also ich war am 24. Februar 2022 in Wien und habe Urlaub gemacht mit dieser eigentlich. Und da fing dann in der Nacht einfach an, mein Handy zu vibrieren von Nachrichten, die ich bekommen habe. Mein Vater hat am 22. Februar Geburtstag, ich hatte kurz davor noch mit ihm telefoniert und es war irgendwie sehr interessant, weil wir so eigentlich noch alles normal war, aber gleichzeitig war so, wow, aber das mit den Truppenbewegungen ist schon krass. So, gleichzeitig habe ich nie im Leben gedacht, dass der die gesamte Ukraine angreift.
Nein. Oder
die Russinnen, nein. Aber ich kannte mich vielleicht doch zu wenig aus, keine Ahnung. So, ich habe... man hätte ja auch schon auf die Krim-Invasion ganz anders reagieren müssen. Und selbst das habe ich noch mitbekommen, wie das in meiner Familie eine Riesendebatte war, aber dann auch irgendwie alle wieder wie so zu so einer Normalität zurückgekehrt sind. Und das war, glaube ich, bei ganz vielen so, dass man so wahrgenommen hat, ah, krass, da ist plötzlich Krieg. Das war schon 2014 so. Und trotzdem sind auch viele von uns, die hier so in der Diaspora gelebt haben, in Deutschland, weil ich persönlich damit erstmal nicht verbunden war. Ich niemanden kannte, der aus diesen besetzten Gebieten kam oder von der Krim. Und auf einmal war es ganz, ganz, ganz nah. So, selbst wenn du jetzt niemanden persönlich teilweise aus angegriffenen Gebieten oder so, dann sind es auch teilweise Menschen gewesen aus deinem persönlichen Umfeld. Plötzlich habe ich das Gefühl, ich kenne eigentlich nur noch ukrainische Menschen, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege noch irgendjemanden mit, der, eine Freundin hat ganz am Anfang der Invasion halt wirklich direkt Familie verloren. Das hat wie ihr Leben verändert. Die ist wie so auf einmal erwachsen geworden. So, die war nicht voll jung. Oder ist, aber so. Und jetzt ist es aber so, dass Menschen damit total unterschiedlich umgehen, wie man jetzt mit dieser Invasion sozusagen verfährt. Also natürlich haben alle noch Kontakt zu ihrer Familie oder ihren Freunden. Aber manche Leute schaffen es total, da wieder wie in so eine Normalität zu kommen. Und ich bin so mega krass in dieses Rabbit Hole. Irgendwie. Was heißt ja, also dieses Rabbit Hole. Aber wenn ich jetzt so sagen würde, mit welchen Leuten ich am allermeisten Kontakt in der Ukraine gerade habe, dann sind das Menschen, die ich nach 22 kennengelernt habe.
Und wie hast du die kennengelernt?
Es ist ganz viel geflüchtete KünstlerInnen. So, ich habe da einfach ganz schnell kapiert, dass ich sehr viel verstehe, was Leute nicht verstehen. durch diesen Sprachzugang. Ich habe eben auch Ukrainisch gelernt. Da hilft das Russische schon. Es hilft einfach, eine slawische Sprache zu können. Es hilft einfach, das Alphabet schon zu können. Ich würde trotzdem behaupten, man versteht sich nicht grundsätzlich, wenn man die Sprache des jeweils anderen nicht spricht, sozusagen. Mhm. Und das war aber auch durch Menschen in meinem persönlichen Umfeld ganz viel. Da hat sich irgendwas getan, dass so ein Teil von Menschen sich wie so als so Schicksalsgemeinschaft plötzlich begriffen hat. Und dass wir da einfach angefangen haben, einander zu helfen. Und darüber sind sehr viele neue Beziehungen nochmal gewachsen, die ich so vorher gar nicht hatte oder viel weniger. Also ich habe schon viel in so osteuropäischen Kontexten gearbeitet und darüber natürlich Leute kennengelernt. Aber jetzt so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, Ukrainisch gelernt habe, jetzt dort in Lviv gewesen bin, mich diese Woche, die ich da war, auf Ukrainisch unterhalten habe.
Jetzt im Sommer?
Vor 3 Jahren, ja, ja.
Und hast du da auch Theater gesehen?
Ja. Die waren geschlossen zu dem Zeitpunkt, haben aber geprobt. Und es war so cool, dass ich halt bei denen auf den Proben sitzen durfte. Und für mich war das sowieso mega besonders. Ich habe krass Gänsehaut bekommen. Erstmal sowieso von diesem ganzen generellen Interesse, was einem da entgegenkam. Weil die Leute sich natürlich die ganze Zeit fragen, was machst du hier? Dann verstehen ganz oft Menschen nicht. Und das ist das zu der Sprache. Ich habe da Ukrainisch gesprochen und es hat bei vielen immer wieder ein bisschen gedauert, bis die kapiert haben, dass ich kein Ukrainer bin. Ganz viele haben gedacht, ich wechsle gerade. Weil sozusagen, das hat mir ein Freund beschrieben, worüber man sieht, dass du die Sprache, dass dir schwerfällt, ist, du denkst sehr lange nach und machst, nichts und machst Grammatikfehler und sowas. Das passiert aber auch jemandem, der gerade aus einer Stadt kommt und einer Familie, wo er dominant Russisch gesprochen hat, vielleicht auf der Arbeit auch Russisch gesprochen hat. Die Leute verstehen zwar Ukrainisch, aber denen fällt es gar nicht so einfach, selber zu sprechen. Mhm. Und viele Menschen wechseln jetzt aber natürlich sozusagen als so eine Art, es ist eine riesen Debatte trotzdem. Ne? Also ich habe das Gefühl, die Gleichzeitigkeit von, eigentlich ist es total akzeptiert, dass es ein zweisprachiges Land ist, auch heute noch. Und dass es gleichzeitig diese Identitätsfrage sind und viele Menschen darüber auch sehr emotional sind. Und das ja auch wirklich einfach so eine Frage von, für die halt Dekolonisierung ist irgendwie. Das steht sowieso gleichzeitig nebeneinander. Ich habe eine wahnsinnig witzige Szene in Lviv mitbekommen, wie zwei Männer sehr laut Russisch auf der Straße gesprochen haben. Einer ganz höflich gefragt hat, ob sie in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen weniger laut in der Sprache der Okkupanten sprechen könnten. Und ich fand das so richtig anrührend irgendwie, weil ich so dachte, es ist wie so Rauchen oder irgendwie so eine schlechte Angewohnheit oder so, keine Ahnung. Und das ist natürlich vielleicht auch beleidigend für die, die das als ihre Muttersprache auch wirklich empfinden. Also das ist, wie gesagt, es ist eine Debatte, die wird da auch gesellschaftlich geführt und Leute haben völlig unterschiedliche Positionen dazu. Und das ist aber auch geduldet. Es ist voll in Ordnung.
Und das Theater, was du dann gesehen hast, setzt sich das mit dieser Situation auseinander?
Na klar.
Ist, also
ja.
Ja.
Also meinst du mit dieser Situation die Sprachsituation oder die des Krieges?
Ja, beides. Also das ist ja dann auch eine, die, also welches Theater findet da gerade, was für Theater ist das, was stattfindet in dieser Situation? Da ja Theater ja eigentlich immer sich mit der Zeit, in der man lebt, auseinandersetzt. Und wenn das die Zeit ist und jetzt so die Vorstellung, du kommst hier aus dem sicheren Berlin und man macht irgendwie so schön auf der DT-Bühne in der Kammer irgendwie so und dann fährst du in eine Stadt, wo einfach ein Kriegszustand herrscht. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Welten.
Also man muss sich zuerst, glaube ich, mal vor Augen führen, unter welchen Bedingungen die gerade arbeiten. Ne? Also, und dass das wirklich für mich richtig heldenhaft ist. So, also so richtig irgendwie so, auch viele Menschen wie meine Freundin Natascha auch ja bewusst zurückgegangen ist. Die war schon in Europa, hat die auch teilweise inszeniert. Und da aber das Calling, dieses Gefühl von, ich muss da aber jetzt da sein und das, was ich als Theaterschaffende beitragen kann, so groß ist, Und das spürst du bei ganz vielen Leuten, dieses unheimliche
Gemeinschaftsgefühl. Die ist zurückgegangen sozusagen, ja.
Genau. Ist auch super erfolgreich da gerade. Also es ist sozusagen das ist eine ganz junge Frau, die aber wie so zu den führenden feministischen Regisseuren in der Ukraine gehört.
Die Leute gehen ins Theater?
Die gehen ins Theater, ja.
Es ist voll?
Es ist voll, ja. Es ist, also, jetzt müssten, das war so mein Eindruck, jetzt müssten die selber nochmal, glaube ich, also diese Frage würde ich gerne nochmal so konkret aus den Mündern der Leute beantwortet hören, weil ich natürlich auch weiß von zunehmend auch schwierigen Bedingungen und das einfach auch in dieser Situation, in der das Land sich in 2,5 Jahren im Krieg befindet, auch die natürlich unheimliche finanzielle Not haben, aber auch Fragen von Sichtbarkeit und Machbarkeit von Dingen auch teilweise. Ne? Infrastruktur wird ja auch teilweise beschädigt. Das sind immer kleine Katastrophen. So, und was halt ganz viel, womit die ganz, was der Alltag ist, auch in Lviv, wobei einfach der Beschuss der Stadt Lviv nicht zu vergleichen ist mit Kiew, wo du einfach mehrmals am Tag Luftalarm hast. Mhm. Da, als ich da war, habe ich 2 Luftalarme erlebt. Also es ist sozusagen trotzdem noch, es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine. Wer auch immer diese Debatte führt, lügt sozusagen. Aber trotzdem ist die Situation in dieser Stadt ganz anders, als wenn du, weiß ich nicht, mir hat ein Freund erzählt, in Kharkiv wirklich die Situation, dass die Leute sitzen in der Kneipe und jedes Mal, wenn du 28 Kilometer weiter, wenn du da irgendwas so aufkrachen hörst, musst du einen trinken. Also wirklich so, die Situation ist dort natürlich ganz, ganz anders. Und es ist auch krass zu sehen, wie Leute damit umgehen. Ne? Also wie dann sozusagen auch aus dem diese Widerständigkeit entsteht, dann tatsächlich in der Kneipe zu sitzen und sich das anzugucken. auch das, ne, oft sozusagen, ich weiß gar nicht mehr wer, irgend so ein Nazi ist in die Ukraine gefahren, um zu zeigen, dass es den Leuten gut geht und die eigentlich keine Hilfe brauchen. Und diese Bilder, die man dann manchmal von den Leuten beim Feiern sieht, das ist wirklich der absolute Akt des Widerstands. Mhm. So, und ich habe das auch selber bei mir gespürt, ehrlich gesagt, dass ich so, als ich so nicht schlafen konnte wegen Luftalarm, dann so dachte so, und jetzt gehst du erstmal schick essen und ziehst dich an und keine Ahnung. So.
Ist ja auch was zutiefst Menschliches, oder?
Ja.
Man schafft ja das Leben nicht, auch nicht im Krieg, wenn man nicht auch das Feiern darin sucht, in der Zerstörung immer wieder.
Das war für mich so interessant zu merken, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Situation für mich auch gewesen ist, ist ich, der ganz viel halt nur aus den, auch bis heute, ich war ja nur in Lviv auch, aber sozusagen ganz viel aus den Nachrichten eigentlich nur mitbekommen hat und ich eigentlich immer totale Panik bekommen hat, wenn ich es mitbekommen habe, dass es irgendwelche Angriffe gegeben hat, wo in Städten, wo Freunde von mir leben und ich dann so angerufen habe, die immer so mega entspannt waren, mich so beruhigen wollten und so und gleichzeitig weißt, die wollen mich beruhigen. Also, ich spüre einen wahnsinnigen, wie sagt man so, Beschützerinstinkt, weil ich einfach so spüre, für die bin ich so eine westliche Snowflake. So, die dann so immer so mich beruhigen wollen. Und aber ich glaube auch tatsächlich, es so ist, dass dann in dem Moment, wo sowas passiert, oft so ein Überlebensmodus angeht, der tatsächlich gar nicht dazu führt, dass du jetzt in dem Moment diesen Nervenzusammenbruch hast, sondern das äußert sich dann in Schlafstörungen, das äußert sich in Magenproblemen, also Schlafstörungen generell, aber die Leute können auch nicht schlafen, weil ständig Luftalarm ist. Das muss man sich mal vorstellen, wie würden wir da arbeiten? Proben brechen ab, weil plötzlich der Strom ausfällt, weil plötzlich Luftalarm ist. Das sind wirklich so Bedingungen, wo ich so dachte, da würden ganz viele von uns wirklich das Handtuch werfen.
Absolut.
Und die Leute ziehen es aber durch. Und das, was ich gesehen habe, fand ich sehr faszinierend, war so eine Mischung aus so Sachen, wo Menschen einfach auch eine gute Zeit haben wollen. Und das auch wie so ein Teil des Widerstands ist, sich so eine gute musikalische Komödie anzugucken oder so, sich dafür auch schick zu machen, rauszugehen. Das ist so ganz viel dieses, ne, was auch so beschrieben wird, wenn dann Leute sagen, in Kiew arbeiten die Bars weiter, Leute sitzen in den Cafés. Wer sich das leisten kann, macht das auf jeden Fall. einfach damit irgendeine Form von Normalität weitergeht, weil man sich das auch nicht nehmen lassen möchte. Und ich habe auch so das Gefühl, dass da manchmal bei vielen besonders, also dass viele so eine kollektive Erfahrung schon so vom Euromaidan mitgenommen haben, also von diesem Zeitpunkt, als da schon mal so dieses Land wie so zusammengestanden ist, um für sich und eine andere Gesellschaft einzutreten. Und dass da so ganz oft so ein, also ja, bei den Menschen, denen ich begegnet bin, so ein unheimliches Gemeinschaftsgefühl in dem, dass man das gerade macht, trotz des Krieges, stattfindet. Und dass gerade schöne Sachen, ich war total fasziniert, dass ich das Gefühl hatte, als ich da war, wollten sie mir die Stadt von ihrer besten Seite zeigen. Und sozusagen das und dann habe ich ganz viele Leute auch kennengelernt, die ich noch gar nicht kannte. Dann habe ich mich da so, einen Vormittag war ich auf einer Probe von meiner Freundin, da hat die gerade eine der ersten Szenen inszeniert und nur so Szenenarbeit gemacht. Das fand ich schon wahnsinnig toll. Und dann am nächsten Tag durfte ich aber auf einer Durchlaufprobe von einem Ensemble sein, wo ich nur den Lichtdesigner kannte. Und da habe ich mich erstmal vorgestellt und das fand ich erstmal schon voll faszinierend. Ich kenne natürlich alles Deutsche Theater Berlin. Die Hälfte war bei Radar Ost für irgendwas oder Schaubühne oder weißt du, so der eine Lichtdesigner aus, oh Gott, wenn ich diese Lichtanlage haben könnte, was ich alles machen würde. So und irgendwie so, dass das irgendwie schon so voll was den Leuten gehießen hat und dann natürlich diese Geste da zu sein und sich das anzugucken, das enorm appreciated wurde. Genauso wie Leute immer total wertgeschätzt haben, dass ich mit meinem radebrechenden Ukrainisch mich da irgendwie durch die... So, also ich würde schon sagen, so, ich kann mich in der Sprache mittlerweile unterhalten, aber es ist doch, es sind nur 2 Jahre, die ich es lerne eigentlich. Das,
und haben diese Erfahrungen, haben die deine Sicht auf unsere deutsche Theaterlandschaft hier verändert?
Wie wahnsinnig viel dieser Krieg mit uns zu tun hat. Weshalb es mir manchmal so ein bisschen befremdlich vorkommt, wenn ich dann hier bin, dass Leute so ausblenden können, weil du bist in Lviv und es ist wie so ein Melting Pot unterschiedlichster Kulturen, auch europäischer Kulturen, aber auch also es gibt in der Ukraine auch natürlich Menschen, die aus Vorderasien kommen, eine große armenische Diaspora, es gibt Krim-Tatarinnen, es gibt, also ich bin da über diesen Friedhof gegangen, ich war völlig fasziniert und du siehst halt sozusagen an ganz vielen Grabsteinen diese verschiedenen Namen, deutscher Vorname, polnischer Nachname, armenischer Vorname, ukrainischer Nachname, also so, und du gehst da durch und du hast das überall und du siehst es in der Stadt, in der Architektur, du hast Architektur, die kommt aus der österreichischen Kaiserzeit, du hast ganz viel jüdische Kultur, die Ukraine war, glaube ich, vor dem Zweiten Weltkrieg das Land mit den meisten jüdischen Menschen auf der Welt. Und ganz oft wird argumentieren Linke so, als den ich mich selber eigentlich auch sehe, aber sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, was mein Verhältnis zu dem Begriff ist oder ob ich es irgendwie noch richtig finde, Politik überhaupt irgendwie mit solchen Worten zu beschreiben. Aber ganz oft argumentieren Linke mit unserer Verantwortung Russland und Moskau gegenüber wegen des Zweiten Weltkriegs. Aber die Ukraine war enorm, also war einfach, der größte Teil der Ukraine war besetzt. Und wir haben dort so viel Gewalt auch hinterlassen. Und es ist so, in Lviv steht am Bühneneingang, du gehst zum Bühneneingang und da steht auf Ukrainisch, dass es der Bühneneingang ist. Und darunter, das haben sie niemals übermalt. Und das finde ich auch so wahnsinnig spannend. Und was das sagt über deren Umgang mit Geschichte. Kannst du noch Eingang erkennen aus der Zeit der Besatzung? Und ich finde, die Auswirkungen siehst du ja dieses Krieges auf unsere Gesellschaft enorm. Und ja, ich glaube, das ist das, was man lernen kann. Oder ich würde mir so wünschen, dass wir das lernen, dass wir merken, dass wenn wir dorthin gucken, gucken wir auch wieder wie so zurück auf uns und unsere Beziehungen zu denen. Und wir können so viel lernen. Also sozusagen, man redet immer davon, dass Deutschland sich verändern und transformieren und so. Das ist ein Land, das ist durch den Transformationsprozess des Zusammenbruchs der Sowjetunion gegangen, hat eine Revolution 2006, noch eine weitere Revolution 2014. Jetzt ist da gerade Krieg. Und trotzdem machen die noch Theater. Was glaubt ihr, können wir von Leuten lernen, die unter diesen allen Umständen Theater gemacht haben? Für uns. Für unsere Situation alleine schon ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber trotzdem, glaube ich, könnte man auch von alleine schon für unsere Kürzungen ganz viel von Menschen lernen.
Absolut. Ja. Absolut, finde ich.
Und das so. Das hat mich auch in meinem Besuch in Lviv, als ich dann da Theater gesehen habe und gesehen habe, es ist irgendwie so krass, auf der einen Seite kennen die alle das TT und es ist natürlich so wahnsinnig renommiert, was wir hier machen. Und das, auch dieses Theater hat die auch so, also die europäische Moderne hat die auch sehr beeinflusst und trotzdem haben die wie so ihre eigene europäische Moderne. Das ist total unpräziser Begriff. Aber ihr wisst, was
klingt
ich meine.
Klingt aber gut.
Ihr wisst, was ich meine. Also dieses sozusagen, das Regietheater, was auch bei uns dann ausgestrahlt ist in die Welt und Leute das auf Festivals gesehen haben, die Kastorffschen Videoleinwände und dachten, boah, ist das krass, müssen wir auch machen und keine Ahnung. Und gleichzeitig haben die halt total ihre ganz eigenen, vermischt sich das sozusagen. Also ich fand es so interessant, so viel Vertrautes zu sehen und so viel, was ganz eigenartig ist und gar nicht wie unser Theater. Dann haben die irgendwann angefangen so zu singen und dann war das auch noch so dieser Quetschgesang. Ich habe einfach in Tränen zerbrochen.
Wie geht es dir, wenn du Theater spielst?
Richtig.
Danke. Danke für dieses schöne Gespräch.
Danke euch.
Kantinengespräche mit Abaxa Feirat und Julischka Eichel.
Leuchte Stellwerk besetzen, die Galerie besetzen, bitte. Requisite für die Tische, Stühle und Koffer. Requisite bitte für die Tische.